ARD. SWR Kultur. Essay.
Raufaser oder das perfekte Nichts. Ein Radio-Essay von Henrik von Holtern. Nichts für ungut, ich mache Urlaub in Deutschland. Altwarp ist ein kleines Dorf am Stettiner Haff. Die polnische Grenze ist nur ein paar hundert Meter weit weg. Es wirkt ein bisschen so, als hätten die Weltkriege diese Gegend im äußersten Nordosten Deutschlands einfach übersehen. Ich vermute, dass hier kaum Bomben gefallen sind. Die typische Nachkriegsarchitektur der DDR ist rar. Die Häuser, die hier stehen, wurden vor dem Krieg gebaut. Wenn man am Strand steht und aufs Wasser blickt, hat man Häuserfassaden aus dem späten 19. Jahrhundert auf einem Hügel hinter sich und einen weiten Blick auf das Stettiner Haff vor sich. Aber zwischen dem 19. Jahrhundert und dem Haff liegen Neubauten der 90er Jahre und ein Streifen akkurat gemähter Wiese. Die wiederum ist umsäumt von einem dunkelgrünen Doppelstab-Mattenzaun und in der Mitte ein Metallmülleimer. Der Mähstreifen ist ordentlich, sauber und praktisch. Er schiebt sich zwischen die Naturschönheit des Haffs und die malerischen Fassaden, was seine Wirkung verstärkt. Die Aura dieses Grünstreifens ist genau das, was ich als den Grundton meiner westdeutschen Existenz beschreiben würde. Dieser Grundton ist sonst wie ein leiser Tinnitus, der meistens von den Geräuschen des Alltags überdeckt wird. Oder vielleicht eher wie das Brummen eines Kühlschranks. Etwas, das ich normalerweise nur dann bemerke, wenn die Welt stiller wird. Wenn man nachts allein aufwacht, nicht mehr einschlafen kann und hofft, dass ein Glas Wasser in der Küche etwas verbessern wird. Dann drängt sich dieses Brummen in einem Moment erhöhter Empfindlichkeit in den Vordergrund. Plötzlich wirkt es wie der Soundtrack einer bedrohlichen Filmszene und scheint auf etwas Unheilvolles zu verweisen. Bei Tageslicht vergisst man es wieder. Es war ja nichts. Die Aura von Altwarp ist eigentlich gut. Erstaunlich gut sogar. Das Licht, das Wasser, der Geruch. Skandinavien ist in der Nähe. Aber dieser Grünstreifen ist eben auch da. Und offensichtlich bringt er mich aus der Fassung. Zumindest bringt er mich auf andere Gedanken. Ich denke an die ausgefegten Nachkriegsfußgängerzonen in westdeutschen Innenstädten, an die Betonblumenkästen auf Verkehrsinseln, an die Neubaugebiete der 80er Jahre in den Vororten mittelgroßer deutscher Städte, an polarweiße, uniformierte Reihenhäuser, an Raufasertapete. Und dann klickt es. Das ist der Begriff, nach dem ich gesucht habe. Raufasertapete. Die Aura dieses Grünstreifens hier in Altwarp am Wasser ist Raufasertapete. Und mir wird klar, der Grundton meiner Kindheit und Jugend in der Bonner Republik ist Raufasertapete. Ein Gefühl so überall und andauernd, dass ich es nur wahrnehme, wenn es plötzlich fehlt. Aber wie überall ist Raufaser eigentlich? Ich vermute, sie ist nicht global wie das Billigregal von IKEA, obwohl Raufaser ein paar wichtige Attribute mit dem Billigregal teilt. Beide sind weiß, praktisch, billig und sollen, angeblich im besten Sinne, nach nichts aussehen. Aber das Billigregal beinhaltet bei all seinem Praktischsein noch eine homöopathische Dosis des wohligen Schwedengefühls. Zumindest bei mir. Schweden kennt keine Raufaser. Das weiß ich aus erster Anschauung. Meine Mutter ist Schwedin. Wir haben als Familie viele Sommer dort verbracht. Raufaser ist für mich etwas typisch Deutsches. Aber stimmt das? Oder ist Raufaser nur typisch westdeutsch? Vielleicht ist Raufaser ja auch nur ein westdeutsches, bildungsbürgerliches Mittelklasse-Phänomen der 80er. Um das zu klären, treffe ich mich mit einer Freundin. Sie hat die ersten Jahre ihres Lebens in der DDR verbracht. Außerdem ist sie gelernte Innenarchitektin und Bühnenbildnerin. Und ich hoffe, dass sie mir vielleicht auch auf der ästhetischen und historischen Ebene eine Antwort auf diese Frage geben kann. Sie ist in Raufaser groß geworden, sagt sie mir. In ihrer Kindheit in der DDR, in Leipzig und auch später in der BRD in München war Raufaser an den Wänden. Ihre Wahrnehmung ist, gefühlt war überall Raufaser. Sie hat frühe und klare Kindheitserinnerungen daran, wie sie die Nupsel abgeknibbelt hat, so sagt sie. Ihre heutige Reaktion auf einen Raufaserraum ist direkt, emotional und abgestoßen. Man muss sofort diese Tapete abmachen, sagt sie. Ich telefoniere im Anschluss noch mit ihrer Mutter, um zu klären, wann die Familie die Raufaser in ihrem Münchner Haus abgenommen hat. Das war Anfang 2000. Auch sie bestätigt, in der DDR war Raufaser beliebt und galt anfangs als schick, weil sie aus dem Westen kam. Warum sie sie abgenommen haben, weiß sie gar nicht genau. Eine andere Freundin, die mit ihrer Familie aus Aserbaidschan in die DDR kam, erzählt mir, wie erleichternd es für ihre Mutter war, aus der Wohnsituation in Aserbaidschan in eine moderne, helle Plattenbauwohnung mit eigener Waschmaschine zu kommen. Auch bei ihr gab es Raufaser. Sie selbst verbindet Raufaser mit Beklemmungen, mit dem Geruch von Treppenhäusern, Linoleum, Putzmittel, Sonntagsessen, Fleisch mit brauner Soße. Sie hat in ihrer ersten Wohnung in Berlin sofort die Raufaser abgenommen. Sie wollte, jetzt wo sie es in die Großstadt Berlin geschafft hatte, die Beklemmungen der Kleinstadt nicht wieder fühlen müssen. Ganz grundsätzlich versteht sie nicht, warum man sich in sowas einkleistert. Raufaser ist also ein gesamtdeutsches Phänomen, wenn auch unter jeweils anderen Vorzeichen in Ost- und Westdeutschland. Es gilt noch zu klären, ob man in den 80er Jahren aufgewachsen sein muss, um dieses Raufasergefühl zu kennen. Ich spreche mit Menschen aus meinem Umfeld, die in den 90ern und 2000ern geboren wurden. Das Ergebnis ist eindeutig. Die Ablehnung von Raufaser überschreitet Generationengrenzen. Auch die 20- bis 30-Jährigen, die ich frage, finden Raufaser durchweg scheußlich. Und es bleibt noch die Frage, wer sich Raufaser anschafft. Der Frage nähere ich mich über einen internationalen Umweg. Der Wikipedia-Eintrag zu Raufaser sagt, in England gäbe es welche. Das will ich prüfen. Ich rufe eine andere Freundin an. Sie ist gebürtige Engländerin. Sie sagt, Raufaser gibt es in England nicht. Sie kennt Raufaser erst, seitdem sie in Deutschland lebt. Sie ist Theaterregisseurin und kennt das Wort für Raufaser auf Englisch nicht. Ich sage es ihr. Woodchip. Ich weiß das, weil es in einem Song der Britpop-Band Pulp vorkommt. Disco 2000. In der Übersetzung: Dein Haus war sehr klein mit Raufaser an den Wänden, und als ich mich dazu durchgerungen hatte, bei dir anzurufen, hast du mich gar nicht bemerkt. Ich zitiere den Song. Sie kennt den Text, sie gibt aber das letzte Zeilenpaar aus dem Gedächtnis interessanterweise anders wieder. When I came around to call, it didn't bother me at all. Als ich mich dazu durchgerungen hatte, anzurufen, hat mich das nicht gestört. Sie dachte auch, das Zitat wäre aus einem anderen Pulp-Song. Common People. I wanna live like common people. It's all about class, sagt sie vielleicht deshalb. Aber es passt so oder so. Sie ist ein Kind der englischen Upper Class. Da kam Raufaser jedenfalls nicht vor. Sie ist gerade in England, als ich anrufe. Sie fragt ihre Eltern. Die kennen Woodchip auch nicht. Sie fragt auch noch im Bekanntenkreis. Die Innenarchitektin der Eltern hat damit auch nichts am Hut. Nur der Onkel, der als Handwerker arbeitet, kennt es, mag es aber nicht. Es sei billig. Die Art, wie sie so leichtfertig den Begriff Klasse aus der Tasche zog, beschäftigt mich weiter. Aber dann muss ich feststellen, auch mein Leben wird begrenzt durch meinen sozialen Status. Ich habe keine wirklich reichen Freunde, ich habe kaum Freunde aus dem Arbeitermilieu und was jetzt, da ich in Berlin lebe, noch auffälliger ist als in meiner Heimatstadt Ulm, ich habe kaum Freunde mit Migrationshintergrund. Aber ich frage weiter. Ich frage meine Freunde und Bekannte nach ihren Erfahrungen mit Raufasertapete. Zwei davon sind Kinder von türkischen Gastarbeitern, einer kommt aus dem Iran und eine Person kommt aus Afghanistan. Wenn Sie Raufaser kennen, was zwei von Ihnen tun, dann haben Sie interessanterweise keine emotionalen Probleme mit Raufaser. Die ist einfach egal. Sie haben allerdings alle unterschiedliche emotionale Reaktionen auf das typisch Deutsche, das sich für Sie aber an anderen Dingen zeigt als an der Raufaser. Eine der gefragten Personen benutzt die Begriffe Migra-Person und Allmann, um die Unterscheidung zwischen den Menschen mit Migrationshintergrund und den typisch Deutschen machen zu können. Eine Migra-Person kann Deutsch sein, aber nicht Allmann. Und jetzt komme ich mit meiner Perspektive dazu und frage mich, könnte man typisch Deutsch Raufaser und Allmann gleichsetzen? Zumindest scheint es mir so, als habe Raufaser einen hohen Allmann-Faktor. Wo wir gerade bei der Unterscheidung von Migra und Allmann sind, wie sieht es eigentlich mit dem deutschsprachigen Ausland aus? Der Allmann-Faktor ist in Österreich und in der Schweiz ja durchaus gegeben. Aber haben die Raufaser? Ich schreibe einem Schweizer Freund und stelle ihm die Frage. Er antwortet mir, Schweizer Wände dürfen gerne weiß und nüchtern sein, aber nur verputzt und gestrichen, sonst nichts. Meine Nichte, der ich bei einem Treffen von meiner Recherche erzähle, bietet mir spontan an, einen Schweizer aus ihrem Bekanntenkreis zu fragen. Der braucht erstmal Anschauungsmaterial. Meine Nichte schickt ihm ein Raufaserbild. Dann kommt die Antwort. Ah, nein, zum Glück nicht. Das habe ich in Berlin das erste Mal gesehen. In Österreich könnte Raufaser wohl vorkommen, sagen mir die Leute, mit denen ich spreche. Aber wenn, dann sicher nicht so häufig wie in Deutschland. Eine deutsche Freundin, die in Wien lebt, sagt, in ihrem Umfeld kommt Raufaser nicht vor, weder privat noch in den Räumen, in denen sie arbeitet. Raufaser gibt auch ihr ein komisches Gefühl. Sie erinnert sich daran, einen grau gestrichenen Raufaserraum erlebt zu haben. Es sei, in ihren Worten, zum Stricknehmen gewesen. Was auch eine Rolle spielt, ist Geld. Ein Freund von mir, der in Baden-Baden mit reichen Mitschülern aufgewachsen ist, meint, in den Villen gab es keine Raufaser. Er erinnert sich an Holzvertäfelungen und Jagdtrophäen. Das finde ich emotional ähnlich schwierig wie Raufaser. Es berührt mich aber völlig anders. Vielleicht ist das aber für die Menschen, die in Holzvertäfelungen aufgewachsen sind, genau andersrum. Ich bin schon der Ansicht, dass es eine Trennlinie zwischen den Erfahrungen beim Aufwachsen in den 80ern in Deutschland gibt. Ob die an der Raufasergrenze entlang geht, ist die Frage.
Und alles, was wir hassen, seit dem ersten Tag, wird uns niemals verlassen. Weil man es eigentlich ja mag.
Typisch deutsch sind immer die anderen. Das hilft nicht weiter. Genauso wenig wie die Außenzuschreibung Allmann. Das die da wird nicht helfen. Man muss sich ehrlich machen und sich dem Problem stellen. Also, ich bin Henrik von Holtum und obwohl ich es viel lieber anders hätte, muss ich ehrlicherweise zugeben, ich bin nicht nur in Raufaser groß geworden, ich bin zu einem großen Teil Raufaser. Und ich bin nicht allein. Das ist wahrscheinlich ein bisschen so wie bei der Redensart, man kriegt den Tiger aus dem Dschungel, aber den Dschungel nicht aus dem Tiger. Ich kann Raufaser also nicht einfach ignorieren. Wenn ich an diesem Raufasergefühl etwas ändern will, dann muss ich die Sache besser verstehen und ihr einen Platz geben.
Fingers an und wann? Was hat dich irritiert? Was hat dich bloß so ruiniert?
Für mich persönlich beginnt Raufaser in der Bonner Republik, also in Westdeutschland nach dem Zweiten Weltkrieg bis zum Umzug der Bundesregierung nach Berlin 1999. Frank Spilker von der Band Die Sterne hat die Bonner Republik mal als ausgefegte Fußgängerzone bezeichnet. Das war bei einem Interview, das ich mit ihm vor einigen Jahren geführt habe. Die Sterne sind eine der großen Bands der sogenannten Hamburger Schule, einer der wichtigsten deutschsprachigen Musiken neben Hip-Hop in den 90ern. Mein Empfinden ist, dass die gesamte Hamburger Schule von Raufaser handelt. Ich habe Frank Spilker nochmal angerufen, um mich zu vergewissern, ob ich mit meiner Vermutung richtig liege. Er meinte ja, er würde sogar noch weitergehen. Vergilbte Raufaser. Es gibt einen Artikel über Raufaser aus der Zeit vom 16. Oktober 2022. Die Stilredakteurin Sarah Geißler hat ihn geschrieben. Der Titel ist »Küss die Wand«. Die Unterüberschrift lautet »Raufasertapete gilt als spießig«. Eine Erinnerung an den Mief der Vergangenheit. Der Versuch einer Ehrenrettung. Ich fühle den Worten spießig und miefig hinterher und prüfe dann nochmal die gesamte Unterüberschrift. Raufasertapete gilt als spießig, eine Erinnerung an den Mief der Vergangenheit, der Versuch einer Ehrenrettung. Wir sind Raufaser und Raufaser ist jetzt und nicht Vergangenheit. Mief impliziert Geruch. Aber Raufaser riecht nicht. Zinnteller, billige Repliken von Ölgemälden mit röhrenden Hirschen drauf, dunkelbraune Eckbänke aus funierten Pressspanplatten, das mieft. Aber Raufaser ist fast schon schmerzhaft neutral. Die Neutralität von Raufaser ist das Kontrastmittel, das den Miefgeruch von Fleisch in brauner Soße verstärkt. Hilfreicher für das Verständnis von Raufaser finde ich ein Gedicht von F.W. Bernstein. Das Wichtigste liegt in der Mitte. Bitte streich weg das D und am End das And. Deutschland wird hiermit Utschel genannt. Raufaser mieft nicht, sie ist mittig und sie utschelt. Phonetisch gesehen passt dazu auch prima diese kindliche, sensorisch-motorische Raufasererfahrung, die so viele gemacht haben. Das Abknibbeln der Nupsel. Ich stütze mich für die weiteren faktischen Angaben zu Raufaser weitestgehend auf Sarah Geißlers Artikel aus der Zeit. Der Apotheker Hugo Erfurt hat Raufaser erfunden in Wuppertal 1864. Daher der Name Erfurt für die Original-Raufaser. Hugo Erfurt wollte angeblich französisches Velourpapier kopieren. Ich bin mir nicht sicher, ob ich genau weiß, was Velourpapier eigentlich ist. Die erste schnelle Recherche im Internet bringt mich zu einem Händler für Architektur- und Künstlerbedarf. Hier wirkt die Beschreibung von Velour fast schon poetisch. Velourpapier. Wolkig. Farbig. Klingt so, als würde nur noch eine Zeile fehlen, um ein Gedicht draus zu machen. Es geht weiter mit: Im Grenzbereich zwischen Papier und Textilie ist das Velourpapier angesiedelt. Der mit einer feinen Viskoseschicht beflockte Zellstoffträger lässt sich wie Papier verarbeiten und wirkt gerade auf größeren Flächen wie Samt oder Wildleder, da es stark changiert. Okay, ich muss es tun. Velourpapier. Wolkig. Farbig. Mit Viskose beflockt. Zwischen Papier und Textilie. Sieh. Da. es changiert. Ich nehme mir die Produktbeschreibung von der Homepage des Herstellers der Original-Raufaser zur Hilfe und versuche mal einen ähnlich poetischen Ansatz beim Velour-Ersatzprodukt. Raufaser. Du hast die Vorteile im Blick. Du bist für jeden Geschmack. Wohngesund, atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend. Mehrfach überstreichbare, strukturierte Utscheligkeit. Ich knipple deine Nupsel. Was mich wirklich überrascht, die Design-Ikonen des Bauhauses hatten keine Berührungsängste mit der Raufasertapete. Möglicherweise haben sie ihr sogar bei ihrem Siegeszug geholfen. Eine Innenarchitektin und ein Architekt haben mir beide erzählt, dass die Gestalter des Bauhauses Raufaser bewusst verwendet haben. Die beiden gingen so weit, Raufaser als die Bauhaustapete zu bezeichnen. Das geht vielleicht ein bisschen zu weit. Das Bauhaus hat auch eigene Tapeten gestaltet. Das Verhältnis des Bauhauses zur Tapete ist meinen Recherchen nach ambivalent. Es gibt einige Veröffentlichungen dazu im Netz, zum Beispiel die Zusammenfassung eines Vortrags von Werner Möller aus dem Jahr 2011 mit dem vielsagenden Titel »Freund oder Feind? Das Bauhaus und die Tapete«. Das Bauhaus war in seiner Anfangszeit zwischen 1919 und 1925 in Weimar der Tapete gegenüber durchaus aufgeschlossen. Man ging scheinbar selbstverständlich mit ornamentalen Wanddekors und Reliefs um. Das änderte sich in den 1920er Jahren in Dessau. Hannes Meyer wurde 1928 Leiter des Bauhauses. Sein Motto war Volksbedarf, nicht Luxusbedarf. Es herrschte Wohnungsnot, die Tapete galt als unnötiger Luxus, ökonomisch, aber auch gestalterisch. Die Raumwahrnehmung sollte verändert werden. Es wurde mit Oberflächen und Farben experimentiert, aber eben weniger mit Tapete. Der Tapetenhersteller Emil Rasch witterte in dieser Entwicklung eine Gefahr für sein Unternehmen. In einem Artikel aus der Süddeutschen Zeitung von 2019 mit dem Titel »Nichts drauf und nichts dran« wird Rasch zitiert. Ich ahnte instinktiv, dass in Dessau die größte Gefahr für unsere Branche heranwuchs und dachte mir, wenn es gelänge, unseren Hauptgegner zu veranlassen, eine Kollektion unter seinem Namen herauszugeben, so würde eine solche Tatsache das wirkungsvollste Signal zu einem Stimmungswandel unter den Tapetengegnern sein. Rasch überzeugte Hannes Meyer davon, dass Tapete nicht teurer sein müsse als ein Anstrich. Es wurde ein bauhausinterner Wettbewerb ausgeschrieben für die Gestaltung dieser Volkstapete. Die Siegerentwürfe kamen als Musterkarten heraus und wurden auch als blaue Raschkarte bezeichnet. Diese Entwürfe sind in freundlichen, hellen Farben gehalten und weisen gestaltete Strukturen auf. Raster, Gitter, Wellenlinien, Strichelungen, Punkte, Schraffuren. Muster und Hintergrund waren in unterschiedlichen Abstufungen eines Farbtons gehalten, wodurch Untergrund und Ornament changierten. Die Wand geriet dadurch optisch in Schwingung. Das mit dem Changieren bekommt Raufaser wie gesagt nicht richtig hin. Das kostengünstige, klare und schnörkellose schon eher. Und das einheitliche Tapezieren der ganzen Wand ist auch für Raufaser typisch bis heute. Es gab also schon seit den 1930ern klare und schnörkellose Alternativen zu Raufaser. Aber der ehemalige Direktor des Bauhauses, Mies van der Rohe, ließ die neue Nationalgalerie in Berlin in den 1960ern dennoch mit Raufaser tapezieren. Interessanterweise wurde bei der aufwendigen Renovierung von 2015 bis 2021 fast alles so originalgetreu wie möglich wiederhergestellt. Nur die Raufaser hat man weggelassen. Das Berliner Architekturbüro Chipperfield war damals mit der Sanierung beauftragt. Der Designdirektor von Chipperfield meinte dazu: Rein ästhetisch ist an der Raufaser nichts auszusetzen. Sie entspricht dem Bauhausgedanken. Schlicht und integer. Man kriegt eine ruhige Oberfläche hin und kann sie überstreichen. Deshalb wäre es erstmal richtig gewesen, sie zu behalten. Udo Kittelmann, der die neue Nationalgalerie bis 2020 leitete, wollte das nicht. Er sorgte sich um das Flair. Teppich und Tapete, so kritisierte der damalige Direktor, gäben jedem Kunstwerk einen 60er-Jahre-Beigeschmack. Da ist er wieder, der Beigeschmack. Die Raufaser stand also mindestens bis in die 1960er Jahre hinein nicht im Verdacht, geschmacklos zu sein. Das bedeutet, die utschelige Aufladung der Raufaser muss später passiert sein. Die Raufaser hatte 4 Hochphasen. In den 1920ern, also im Zusammenhang mit dem Bauhaus, nach dem Zweiten Weltkrieg, in den 60ern mit dem Aufkommen der Baumärkte und in den 90ern nach der Wende. Meine englische Freundin ruft mich zurück. Sie hat etwas herausgefunden. Raufaser wurde in England nach dem Krieg vor allem auf dem Land als Quick Fix verwendet. Sie ist billig und man braucht wenig handwerkliches Geschick, um diese ruhige, glatte, überstreichbare Oberfläche hinzubekommen. Man braucht weniger Baumaterial, man kann Risse und Unebenheiten einfach überkleben. In Deutschland war nach dem Krieg der Bedarf nach einem Quick Fix bekanntermaßen hoch. Nach den Jahren der verheerenden Weltherrschaftsfantasien blieb das Kaputte. Kaputt ist auch ein Wort, das man auf der ganzen Welt versteht. Es musste weitergehen, am besten schnell. Alles sollte wieder ordentlich und sauber werden. Und in der Hast wurde das eine oder andere einfach überklebt. Raufaser drüber. Ich vermute, je schneller der Wiederaufbau in Deutschland voranging, desto mehr hatte man die Kapazitäten, um zu erahnen, was da im Hintergrund lauerte und was man nur oberflächlich überklebt hatte. Nicht zuletzt war die Revolte von 1968 auch eine ästhetische. Jetzt drückten die alten Sachen durch die Tapete. Macht kaputt, was euch kaputt macht, von Tonsteine Scherben erscheint 1970. Die einen verachten Deutschland für seine verlogene Spießigkeit, unter der sie Faschismus wittern, und wollen nicht so tun, als müsste man sich nur brav die Hände waschen und dann sei schon alles in Ordnung. Die anderen sind stolz, Deutsche zu sein, machen es recht und sauber und bezeichnen ihr verhasstes Gegenüber gerne als linksgrün versifft. Man arbeitet sich ab an der oberflächlichen Sauberkeit und bekämpft das, was da lauert, im anderen. Es scheint nicht nur Risse im Mauerwerk, sondern auch Risse im gesellschaftlichen Gefüge und im eigenen Verhältnis zu Deutschland gegeben zu haben. Aber man hat sich wohl damit begnügt, diese Risse einfach mit Raufaser zu überkleben. Das ist praktisch, aber identifizieren will man sich damit nicht wirklich. Es gibt einen Dialog im Film Finsterworld von 2014. Bevor ich den erinnerungsverzerrt wiedergebe, gucke ich die Szene lieber nochmal. 3 Personen sitzen in einem teuren Auto. Der unkonventionelle Schüler Jonas, der einen Schulausflug ins KZ schwänzt, und das reiche Ehepaar Inga und Georg Sandberg. Die 3 sitzen als Folge einer Reihe von Zufällen gemeinsam in diesem Wagen. Man hört Inga Sandbergs Seite eines Telefonats mit einer Fluggesellschaft. Es geht um einen ausgefallenen Business-Class-Flug. Inga Sandberg ist snobistisch genervt, beendet das Gespräch und atmet noch folgendes Statement hinterher.
Ich hasse Deutschland.
Dann lasse ich ein paar Dinge weg. Weiter geht es mit Jonas.
Ja, und dann gibt's noch ein Problem. Das ist die deutsche Fahne.
Gott, na, die ist ja sowas von hässlich. Mhm. Die ist doch sowas von hässlich.
Grauenvoll, das ist eine ästhetische Katastrophe.
Ja.
Ich meine, schwarz und rot, das passt ja noch zusammen, aber das Gelb?
Ja, eben. Und ich glaube, dass das Absicht ist. Ah? Ja, weil im Dritten Reich, da sah ja alles recht gut aus. Also, na klar, wenn man jetzt erstmal nur vom Design ausgeht, nicht von den Taten. Die Uniformen zum Beispiel, die waren gut geschnitten und auch die Fahne sah irgendwie gut aus.
Das weiß ich jetzt nicht.
Doch, hat er recht.
Ja, und damit sowas in Deutschland nie wieder passieren kann, ist hier eben alles extra hässlich. Richtig hässlich eben. Und nichts sollte mehr gut aussehen. Auch die Fahne nicht. Ja, und deswegen kann sich hier keiner mit irgendetwas identifizieren.
Zurück blieb nach dem Zweiten Weltkrieg eine Gesellschaft, die sich Schönheit und Strahlkraft scheinbar nur in der Verlängerung von Leni Riefenstahl vorstellen konnte. Aber erstens gibt es eine andere Art von Schönheit, die nicht nach Triumph des Willens riecht und keinen Walkürenritt braucht. Auch wenn die Deutschen eher nicht berühmt dafür sind, man hätte Schönheit auch in neuen Dingen finden können. Und auch wenn man in der Gestaltung beim angeblich typisch Deutschen bleiben will, dem Ernsten, dem Strengen, dem Rechtwinkligen, muss man zweitens deswegen nicht gleich faschistisch werden. Wenn man es aufrichtig ernst meint, dann kann aus dieser rechtwinkligen Strenge auch so etwas wie das klare Designkonzept des Bauhauses oder das des Elektrogeräteherstellers Braun entstehen. Die Kühle und Distanziertheit von einem Kraftwerksong oder eine Bachfuge. Ich verbinde mit Raufaser ein Gefühl der Erstarrung. Und vielleicht liegt der Anfang dieses Gefühls in der zweiten Hochphase der Raufaser ab 1945. Man überklebt die Kriegsschäden, bringt oberflächlich alles in Ordnung, aber man schafft es nicht, diese ordentlichen Räume mit einer neuen Schönheit zu füllen, mit der man sich auch identifizieren will. Der Wunsch nach Identifikation wird eingefroren. Erstarrung eben. Und mir scheint, diese Erstarrung wurde in die Neubauten der 70er und 80er gleich mit eingeklebt. Die von Jonas in Finsterworld formulierte These, dass nach dem Krieg dann alles extra hässlich gemacht wurde, damit sowas nie wieder passieren könne, stimmt meiner Meinung nach nicht. Ich glaube, dass die Unfähigkeit, sich eine unfaschistische, untriumphierende Schönheit vorstellen zu können, das Problem war. Oder vielleicht noch schlimmer, vielleicht wollten die Deutschen nach dem Krieg eine untriumphierende Schönheit eigentlich gar nicht haben. Es blieb eine dauerhafte, beunruhigende Leerstelle. In der Erinnerung an meine Kindheit und Jugend in der Bonner Republik gibt es ein klares Gefühl von »hier stimmt was nicht«, bei einer gleichzeitigen Unfähigkeit zu sagen, was das ist. Es gibt eine Zeile aus einem Song der Band Low, die das Gefühl für mich umreißt. I don't know much, but I can tell when something's wrong. Ich weiß nicht viel, aber ich weiß, wenn etwas falsch ist. Und etwas ist falsch. Man konnte sich als Jugendliche auch kaum gegen dieses Falsche, das ich heute Raufaser nenne, auflehnen. Es war ja nichts. Frank Spilker schreibt im Song »Was hat dich bloß so ruiniert? Warst du nicht fett und rosig? Warst du nicht glücklich? Man lebte in den fetten Jahren«, man hätte glücklich sein müssen. Aber das war nicht so einfach. Man fühlte sich in Raufaser eingewickelt. Ich bin selbst Musiker und ich vermute, viele meiner Kollegen wollten, so wie ich, da einfach nur seelisch raus. Christoph Schreuf von der Band Kolossale Jugend fühlte sich anders als glücklich. Tokotronic wollten Teil einer Jugendbewegung sein. Die Sterne fragten, hast du denn niemals richtig rebelliert? Selbst das Rebellieren war irgendwie falsch. Raufaser ist ein gut situiertes Verharren. Praktisch funktioniert alles, alles andere ist gelähmt. Man hat die Raufaser beim Einzug vorgefunden, man richtet sich ein in der Utscheligkeit und begnügt sich mit der Sehnsucht nach dem Unerreichbaren. Die Gedanken sind frei, das Leben ist es nicht. Mit dem Fall der Mauer und dem Ende der Bonner Republik gab es in den 90ern und frühen 2000ern ein kurzes Berliner Zeitfenster anderer Möglichkeiten. Der Meterort Techno und das real entmauerte Berlin erschufen einen Sehnsuchtsort für den Rest der Welt. Plötzlich wollten Menschen aus der ganzen Welt nach Berlin. Freunde aus den USA meinten, es sei wie New York in den 80ern, minus die Gewalt. Es gab Platz, Raum, Freiheit in illegalen Clubs, in leerstehenden Wohnungen am Prenzlauer Berg. Und eine der ersten Maßnahmen war, die Tapeten herunterzureißen. Das, was da an der Wand klebte, war nicht immer Raufaser. Es waren die Strukturen, Farben und Muster des Vor- und Nachkriegs. Aber nach dem Runterreißen wurde eben nicht mehr geschönt, geweißelt und geraufasert. Es wurde so gelassen. Roh und provisorisch. Platz war da, Geld war knapp. Es wurde aber trotzdem gestaltet. Gefunden, es wurde umgedeutet, die Möbel der 50er Jahre in Kontrast gesetzt zu den rohen Wänden und ergänzt um Möbel und Aufbauten aus gefundenem Holz und Europaletten. Die Bar 25 in Berlin war ein beispielhafter Ort für dieses Vorgehen. So selbst gebastelt das war, es war nicht hilflos und nicht notdürftig. Hier gab es einen klaren Gestaltungswillen, ästhetisches Gespür und, eher undeutsch, ein funktionierendes Mischungsverhältnis von Zuwendung und es gut sein lassen. Das war nicht schnell, ordentlich und praktisch. Das war aufwendig, unfertig und unkonventionell. Ob man Berlin als die Hauptsache und Techno als den Soundtrack begreift oder Techno als die Sache und Berlin als die Kulisse dafür, ist wahrscheinlich ziemlich egal. Techno verzichtet auf die Selbstdarstellung und die Nabelschau der Akteure. Die Frage nach Zugehörigkeit und Identifikation, das Fremdeln mit der eigenen, durch die Nazi-Vergangenheit suspekt gewordenen Sprache, all die Dinge, die die Hamburger Schule und auch den deutschen Hip-Hop in den 90er Jahren so sehr beschäftigten, diese ganze Raufphase konnte Techno auf diese Weise einfach weglassen, ohne eine Leerstelle zu erzeugen. Man konnte sich im Berlin der 90er Jahre frei und international relevant fühlen. Ich habe nur noch die Ausläufer davon erlebt. Ich kam 2006 gleichzeitig mit der deutschen Fußball-WM nach Berlin. Da sah es erstaunlicherweise so aus, als würden die Deutschen sogar ein entspanntes Verhältnis zur deutschen Flagge entwickeln können. Einfach so. Die Stimmung war gut und wer kam, wurde herzlich empfangen. Und die Rufe von links außen, Deutschland solle weiterhin verrecken oder zumindest das Maul halten, wirkten miesepetrig und unkig. Wenn man sich die nachfolgenden politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen anschaut, dann war es aber leider eine ernstzunehmende Warnung. Vielleicht war die gelöste Stimmung 2006 der Höhepunkt der Euphorie, die das Ende des Kalten Kriegs ausgelöst hatte. Man konnte sich damals tatsächlich ein Zeitalter von globalem Frieden und Kooperation vorstellen. Es kam bekanntlich anders. Die Finanzkrise von 2008, die als Kontrollverlust empfundene Migrationssituation von 2015, Corona und die drohende Klimakatastrophe haben in Deutschland eine neue oder, wenn man will, alte Situation entstehen lassen. Das Autoritäre ist en vogue und damit ist auch das Totalitäre und Faschistische wieder im Blickfeld. Dass es so weit kommen würde, hätte ich mir 1990 niemals vorstellen können. Und mittlerweile ist das Rohe und Provisorische der Berliner Europaletten stilistisch assimiliert worden. Es gibt jetzt in Baumärkten Möbel, die so tun, als wären sie aus Europaletten. Sind sie aber nicht. Sie sind Raufasern. Deutschland ist, wenn alles funktioniert und sich niemand darüber freut. Das war früher. Jetzt funktioniert nicht mehr alles und das Überkleben reicht nicht mehr. Raufasertapete war einmal, Was man jetzt hat, ist Feinputz. Und wenn man da den Kleber hinter einem Bild zu fest angeklebt hat, bricht beim Entfernen des Bildes ein ganzer Brocken aus der Wand. Es wird von Kriegstüchtigkeit geredet. Auch so ein großkalibriges Wort. Manche wirken geradezu erleichtert, die raufaserige Utscheligkeit wieder gegen Schneidigkeit eintauschen zu dürfen. Die Befürchtung, dass die Sehnsucht nach Schneidigkeit und Obrigkeit noch im deutschen Wesen schlummert, kam zum ersten Mal bei mir hoch, als Karl Theodor zu Gutenberg 2009 Verteidigungsminister wurde. Zu sehen, wie sexy Teile der Medien und der Bevölkerung sein von und zu fanden und wie er sich zusammen mit Johannes B. Kerner in Afghanistan vor Kriegsgerät der Bundeswehr inszenierte, machte mich unruhig. In Raufaser verschweißter Wohlstand war wohl eine temporäre Lösung, um diese potenziellen Abgründe abzudecken. Die Notlösung wurde damit bezahlt, dass man die Utscheligkeit hinnahm und sich ästhetisch und emotional einvakuumierte. Eine mögliche Zusammenfassung wäre: Raufasermulmigkeit besteht aus der Angst vor den Abgründen hinter der Raufasertapete. Was nach dem Krieg unter der Raufaser weggeklebt wurde, war kein Stilproblem, sondern ein gesellschaftliches. Das, was jetzt von rechts her Anlauf nimmt, ist mit Raufaser nicht mehr einzudämmen. Meine Nichte schreibt mir: Als ich gestern 2 Stunden vor einer Raufasertapete saß, wusste ich wieder, dass die auch eine positive Seite für mich hat. Ich lag als Kind stundenlang da und habe kleine Figuren, Muster und Geschichten darin gefunden. Das klappt heute manchmal immer noch. Ich will natürlich wissen, warum sie 2 Stunden lang vor Raufaser gesessen hat. Sie antwortet: Ich mache ja gerade ein Praktikum und bin bei manchen Diagnostikgesprächen dabei, um zuzuhören. Gestern waren wir in einem Raum mit starker Raufasertapete und ich saß am Schreibtisch an der Wand und dann ist mir das wieder eingefallen. Jetzt will ich natürlich wissen, was sie in diesem Zusammenhang mit stark meint. Sie schickt mir Bilder von Raufaser in unterschiedlichen Körnungen. Ich hätte gedacht, dass die grobkörnigste Raufaser die assoziativste wäre. Ist sie aber nicht. Zu fein darf die Körnung nicht sein, aber es scheint zu helfen, wenn die Nupsel durch mehrfaches Überstreichen ihre Kantenschärfe verlieren. Auf diese Art und Weise kann Raufaser also zu einer visuellen Entsprechung von weißem Rauschen werden. Rauschen gibt es in unterschiedlichen Farben. Rosa, braun oder eben weiß. Stundenlang Rauschen zu hören, um die Außenwelt akustisch auszublenden oder als Einschlafhilfe, ist mittlerweile sehr beliebt. Das Rauschen erzeugt einen mentalen Leerraum. Scheinbar kann Raufaser das auch. Vielleicht ist das der Grund, warum es mittlerweile Raufaser-Memes gibt. Grundlage für die Memes ist ein Zitat von Bernd das Brot.
Oh, Raufasertapete. Schön.
Die Zeitautorin Sarah Geißler beschreibt diese Figur aus dem Kinderfernsehen so: Bernd das Brot ist ein sprechendes Kastenbrot mit extrem kurzen Armen. Eine Figur wie aus der Muppet Show, erfunden von Tommy Krabbeis. Die Hände wachsen ihm direkt aus dem Leib. In vielerlei Hinsicht verkörpert er Deutschsein. Er ist mürrisch und fatalistisch. 2004 hat er den Grimme-Preis gewonnen und sich selbst darüber empört. Ein paar Raufaser-Meme-Beispiele. So actionreich wie ein deutsches Fußballspiel.
Oh, Raufasertapete. Schön.
POV, was für Point of View oder Ansichtssache steht. POV, du guckst einen Film mit deinen Eltern und eine Sexszene kommt.
Oh, Raufasertapete. Schön.
Man will sich auflösen, ins mentale Nichts verschwinden und fixiert deshalb die garantiert ereignisfreie Tapete. Wallfacing. Wandanstarren. Oder wie es Bernd das Brot in einem Interview selbst formuliert: Ich fand die Rauffaser beim Einzug vor und habe mich schnell daran gewöhnt. Die Gewöhnung wich irgendwann einer gewissen Begeisterung für die vielen Details, die es zu entdecken gibt. Bei gleichzeitig nach wie vor hohem Langweiligkeitsgrad. Das kann nur die Rauffaser. Rauffaser changiert also doch. Sie erzeugt auf der einen Seite die lähmende Form von Langeweile, die von einer englischen Redensart treffend beschrieben wird. This is like watching paint dry. Also, das ist wie Farbe beim Trocknen zuzusehen. Auf der anderen Seite ermöglicht sie eine geistige Flucht und oder Schutzreaktion, mentales Standby oder, von der anderen Seite betrachtet, eine zen-artige Leere. Bernd wird weiter gefragt. Ihre Rauffaser anzustarren und die Popel zu zählen gehört zu ihren größten Hobbys. Was geht Ihnen dabei durch den Kopf? Bernd das Brot? Popel? Das ist degutant. Ich zähle das Muster nicht, ich lerne es auswendig. Dabei geht mir ansonsten nichts durch den Kopf und genau das schätze ich so daran. Wand anstarren, weil man über- oder unterwältigt ist oder, und da wären wir wieder bei unterschwelligem Unbehagen, um einen emotionalen Tinnitus zu überdecken. Oder, so wie meine Nichte das macht, den Kopf freilassen für Assoziationen, Motive, Muster und Geschichten. Dann wird aus Resignation eine Loslösung und aus einem Fallen ein Schweben. Rauffaser kann, ähnlich wie Rauschen, alles und nichts enthalten. Von Befreiung bis zur Isolation, von Utscheligkeit bis zum Totalitären, vom Egalitären bis zur Gleichmacherei und von Losgelöstheit bis zur Kapitulation. Es ist ganz leicht, praktisch und einfach so und existenziell und schwer zugleich. Monsters of Verstiegenheit. Vom Baumarkt bis Heidegger. Alles drin. Typisch deutsch. Auch wenn Rauffaser nicht mehr so dominant ist, wie sie mal war, die damit verbundenen Emotionen sind deswegen nicht verschwunden. Es besteht die Gefahr, dass sich diese Emotionen beim Verschwinden der Rauffaser andere Trägermaterialien suchen, zum Beispiel nachgeahmte Europalettenmöbel, Doppelstabmattenzäune oder Rigipswände. Das steht ja alles schon bereit. Es macht wahrscheinlich Sinn, Rauffaser zu entrauffasern, also zu versuchen, die Emotionen vom Trägermaterial zu trennen. Und wie könnte eine Auseinandersetzung mit der noch existierenden Rauffaser gelingen? Man könnte sich den eigenen Wänden stellen und prüfen, ob da noch eine Beklemmung lauert. Ob man mag, was man da sieht und ob man die Wände so behalten will. Vielleicht ist es einem dann ja auch wirklich egal und dann ist es ja schon gut. Oder vielleicht lässt sich auch die schlichte, integre Bauhaustapete wiedererkennen. Wer weiß. Und wenn nicht? Dann eben nicht in die Sehnsucht flüchten oder erstarren, sondern runter mit der Rauffaser und schauen, was dann kommt. Und wenn man dann nicht aushält, was man da sieht oder nicht weiß, was man tun kann oder wollen soll, dann könnte man üben zu glauben, dass es hier schön sein könnte. Nicht praktisch, ordnungsgemäß, ordentlich schön. Einfach schön. Und da das wahrscheinlich noch einige Zeit brauchen wird, kann man sich bis dahin Freunde einladen und sich überlegen, wie dieses einfach schön aussehen könnte. Und wenn man keine Freunde hat oder typisch deutsch findet, dass die Freunde, die man hat, nicht den Tiefgang besitzen, um das Problem zu begreifen, dann könnte man sich vor die Rauffaser setzen, bis sie das gesamte Gesichtsfeld ausfüllt und 2 Stunden lang in Dauerschleife Bach, Brahms, Kurt Schwitters, Tonsteine, Scherben und Basic Channel gleichzeitig hören und schauen, ob so alles nichts wird und ob sich daraus eine Erkenntnis ableiten lässt. Oder man macht ein Gedicht draus. Rauffaser. Ich fand dich beim Einzug vor. Ich unruhe in deiner Struktur. Meine schuldvergessenen Hände knibbeln deine Nupsel. Du könntest so einfach sein, so schlicht und integer, so ruhig. Aber du bleibst praktisch. Du gelingst immer. Bis hierhin scheitern wir vor dir. Aber jetzt ist anders. Raufaser oder das perfekte Nichts. Ein Radio-Essay von Henrik von Holtum. Es sprachen Lohn, Rahel Ehret, Jonathan Wiese, Janis Hahnenberg und der Autor. Regie Oliver Martin, Günther Maurer und der Autor. Redaktion Mareike Mage. Produktion SWR Kultur 2025.